ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්ඌරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 25. August 2018. Die Stimme Indonesien in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sri Unun, Dora, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ernennt Agus Gumiwang zum Minister für soziale Angelegenheiten. Die Hauptaufgabe des neuen Ministers für Sozialangelegenheiten. Regierung wird die Importsteuer für 900 Verbrauchswaren erhöhen. USA verzögern die Handelssanktionen für Indonesien. BPPT fördert die Selbstständigkeit der Nation in der Anwendung der Technologie. Taiwan spendet 4,4 Milliarden Rupiah für Erdbebenopfer in Lombok. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ernannte am Freitag, den 24. August 2018, Agus Gumiwang Kartasasmita zum Minister für soziale Angelegenheiten. Er ersetzt Idrus Marham. Die Ernennung des Politikers der Golkar-Partei erfolgte auf der Grundlage des Präsidialerlasses Nummer 148 von 2018 über die Entlassung und die Ernennung des Ministers für soziale Angelegenheiten in der verbleibenden Amtszeit 2014 bis 2019. Der Präsidialerlass, der seit seiner Verabschiedung durch den Präsidenten am 24. August 2018 in Kraft getreten ist, beinhaltet die Entlassung von Idrus als Sozialminister des Arbeitskabinetts. An der Einweihung von Agus Gumiwang nahmen Vizepräsident Yusuf Kalla, der Vorsitzende des Regionalvertreters Osman Sabtaodang, Außenministerin Retno Marsudi, Finanzministerin Sri Mulyani, Minister für Staatssekretär Pratikno und Kabinettssekretär Pramono Anung teil. Agus Gumiwang wurde von seinen Eltern begleitet, dem ehemaligen Minister für Bergbau und Energie in der Ära von Präsident Soeharto, Ginanjar Kartasasmita und Ehefrau. Presiden Joko Widodo Wise ten Noyen Minister for Social Angelegenheiten Agung Gumiwang Kartasasmitaan für die Auswirkungen des Erdbebens auf Lombok zu sorgen. Dies wurde von Präsident Joko Widodo bestätigt, nachdem Agus Gumiwang Kartasasmitaan Stelle von Idrus Marham für den Rest des Zeitraums 2014-2019 eingesetzt hatte. Der Präsident wies auch darauf hin, dass der Umgang mit dem Erdbeben in Lombok eine dringende Angelegenheit ist, die sofort von der Regierung bewältigt werden muss. Dies ist auch die Grundlage für den raschen Prozess, die Position des Sozialministers für Agus zu ersetzen. Neben dem Lombok-Erdbeben muss Agus Gumiwang auch das Hilfeleistungsprogramm für die bedürftigen Familien PKH vorbereiten, das im Jahr 2019 wieder gestartet wird. Die Sonderaufgabe besteht darin, die Probleme in West Nusa Tenggara und die Probleme im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das Hilfeleistungsprogramm für die bedürftigen Familien PKH im Jahre 2019 sofort zu lösen. Präsident Joko Widodo bedankte sich auch bei Idrus Marham, der sich ritterlich von der Position des Ministers für soziale Angelegenheiten zurückgezogen hatte, um sich auf den rechtlichen Prozess zu konzentrieren, mit dem konfrontiert ist. In Bezug auf den Rechtsfall, der Idrus Marham widerfährt, bestätigte Präsident Joko Widodo, dass den laufenden Prozess der Korruptionsbekämpfungskommission übergeben hat. Die indonesische Regierung will den Import von Verbraucherwaren durch die Erhöhung des Importsteueraufkommens in Höhe von 2,7 bis 7,5% verhindern. Diese Steuer zielt darauf, die 900 Warenarten, die von der indonesischen Regierung festgelegt wurden, mit Aufpreis importieren. Das sagte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati am Freitag, den 24. August 2018, in ihrer Pressemeldung nach einem Treffen auf hoher Ebene für Zentrale Inflationskontrolle, TPIP, in Jakarta. Laporan Reza Hari.
Untuk barang-barang import yang sudah diproduksi dalam negeri, terutama oleh
importir tovaren, die auch schon im Inland, vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen hergestellt werden und eine Kapazität haben, werden wir gemeinsam mit dem Handelsminister strenger kontrollieren. Dafür werden wir entschiedene Maßnahmen ergreifen, um diese zu kontrollieren. Es gibt 900 importierte Waren, die wir zurzeit gemeinsam mit dem Handelsminister und dem Industrieminister überprüfen. Wir werden später die Fähigkeit und Kapazität sehen, um sie zu erfüllen. Sri Mulyani erklärte weiter, dass die indonesische Regierung über das Finanzministerium, Handelsministerium und das Industrieministerium angesichts der Steigerung des Importsteueraufkommens zurzeit 22 importierte Waren identifizieren würden. Die Finanzministerin gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass dies bald erledigt werden könne, sodass man die Regelung Anfang nächsten Monats anwenden könne. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita bestätigte, dass die amerikanische Regierung die Umsetzung von Handelssanktionen für Indonesien immer noch zögert. Zuvor bereitete die USA die Handelssanktionen im Wert von 350 Millionen US-Dollar für Indonesien vor. Der Schritt wurde vorbereitet, nachdem die USA eine Klage in der Welthandelsorganisation WTO über Einfuhrbeschränkungen für die amerikanischen Landwirtschaft und Viehprodukte durch die indonesische Regierung erhalten hatten. Nach dem Treffen des Zentralen Inflationskontrollteams TPIP In Jakarta am Freitag den 24. August 2018 sagte Minister Enggar Tiasto, die Verzögerung bei der Umsetzung sei das Ergebnis des Kommunikationsprozesses zwischen der indonesischen und der amerikanischen Regierung.
Bukan batal, ya, bahwa dengan
es wird nicht annulliert. Das Mitfortschritt mit der Kommunikation, die wir gemacht haben. Dann sagten die Vereinigten Staaten, sie hätten einen Brief an die WTO gesandt, der zuerst verschoben werden sollte. Jetzt wird die Vergeltung zuerst durchgeführt. Dies ist noch in Bearbeitung. Wir besprechen es später. Minister Enggar Tiasto sagte weiter, dass die USA die Umsetzung der Sanktionen vor Indonesien auf eine unbestimmte Frist verschieben wurden. Die US-Klage begann im Jahr 2014. Zu dieser Zeit beantragten die USA Konsultationen mit Indonesien über die Einfuhrbestimmungen für Gartenbau- und Tierprodukte, die als nicht im Einklang mit den Bestimmungen des internationalen Handels betrachtet wurden. Sie protestierten gegen die Verordnung des Landwirtschaftsministers Nummer 86 von 2013 über die Empfehlung zur Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen und die Verordnung des Handelsministers Nummer 16 von 2013 über die Einfuhrbestimmungen für die Gartenbauerzeugnisse. Zu dieser Zeit verteidigte sie Indonesien mit der Feststellung, dass die Regel getroffen wurde, um die Qualität von Halal-Produkten, die öffentliche Gesundheit und den Überschuss der einheimischen landwirtschaftlichen Produktion zu schützen. Die Behörde für Forschung und Anwendung der Technologie, BPPT, arbeitet weiter, verschiedene Innovationen zur Förderung der Selbstständigkeit der Nation in der Anwendung der Technologie zu schaffen. BPPT-Leiter Unggul Priyanto erklärte am 23. August 2018 bei der Gedenkfeier des 40. BPPT-Gründungstages in Jakarta, dass die BPPT die Verpflichtung habe, ihren Beitrag in der nationalen Entwicklung, vor allem in der Verbesserung der Konkurrenzleistungsfähigkeit und Selbstständigkeit zu vergrößern. Dies geschehe am besten unter anderem in Engineering, in der Technologiebuchprüfung, im Technologietransfer, Diffusion und Technologiekommerzialisierung als Teil der Arbeit habe BPPT einige Technologiemaßnahmen wie unter anderem das E-Wahlsystem vorgeschlagen und dieses bei den Regionalleiterwahlen in Süd-Sulawesi geprüft. Die Regierung und die Unternehmer aus Taiwan haben einen Hilfsfonds in Höhe von 4,4 Milliarden Rupiah oder etwa 300.000 US-Dollar für Opfer des Erdbebens in Lombok gespendet. Dieser Hilfsfonds wurde dem Indonesian Roten Kreuz in Jakarta am Dienstag, den 21. August 2018, überreicht. Dies sagte der Leiter der Vertretung des Handels- und Wirtschaftsbüros Taiwans, TETO für Indonesien, John C. Chen, in Jakarta. Die Reihe des Erdbebens auf der Insel Lombok haben seit 29. Juli 2018 begonnen und wird vom Nachbeben weitergefolgt. Der Rote Kreuz PMI erklärte dabei, dass es bei Erdbebenopfern in Flüchtlingslagern noch Trinkwasser, Medikamenten und Fastfood mangele. Die beschädigten Infrastrukturen in Gebieten an der Bergkette haben Schwierigkeiten, um die Hilfsgüter zu liefern. John Chen sagte dazu, die Hilfsfonds aus Taiwan sei dem Programmsleiter des PMI Ginanjar Kartasasmita überreicht worden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm teilen wir Ihnen interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Regionen. Wie folgt.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Der lebhafte Wettbewerb von Takbir in der Nacht des islamischen Opferfests Eid al-Adha im Bezirk Buleleng wurde von Beduk und Echo von Takbir-Festival am Dienstag, den 21. August 2018, markiert. Der Wettbewerb wurde von 17 Teilnehmern von Jugendlichen der Moschee, Jugendorganisationen, islamischen Organisationen aus einigen Bezirken teilgenommen. Das Alter der Teilnehmer ist maximal auf 20 Jahre begrenzt und die Anzahl einer Gruppe der Teilnehmer beträgt 12 Personen, bestehen aus 4 Beduk-Spielern, 4 Sängern einschließlich Begleitvokal und 4 Spielern für zusätzliche Instrumente. Nach Ansicht des Ausschusses Tutut Ramadan hat der Sonderermittler für Musik der Zusammenarbeit von Beduk, den Schab von Takbir und anderen Hilfsinstrumenten aus Gebrauch waren, die Priorität eingeräumt. Die Veranstaltung zur Begrüßung des islamischen Opferfests Eid al-Adha beteiligt 4 Richter, ein Richter als Notennehmer der Leistung des Teilnehmers und 3 Richter bewerteten in Tajwid, Gesang und Instrument. Das Dirgantara oder Adi Sucipto Museum hat sich zusammen mit der Bezirksregierung von Gunung Kidul in der Provinz Yogyakarta der Entwicklung des Radio PC2 Museums im Dorf Banaran, dem Stadtteil Playen Gunung Kidul, als historisches pädagogisches Tourismuszentrum verschrieben. Die Entwicklung von dem Museum, das der Zeuge des Angriffs der indonesischen Unabhängigkeitsverteidiger am 1. März 1949 geworden ist, soll im Jahre 2019 durchgeführt werden. Der Leiter des Museums Dirgantara Mandala, Oberst Dede Nasruddin, teilte am Dienstag, den 21. August 2018, dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI in Gunung Kidul mit, dass Radio PC2 eine wichtige Rolle in der Geschichte der Unabhängigkeit Indonesiens spiele. Er sagte auch, dass das Radio PC2 Museum gebaut wird, in dem verschiedene Einrichtungen hinzugefügt werden, die als Bildungsstätte und historische Bepflanzung genutzt werden können. Das Gebiet ist auch möglich, eine Informationsschule zu bauen, sodass die Menschen das Informationssystem besser kennen, insbesondere das Radio. Früher wurde der Angriff der indonesischen Unabhängigkeitsverteidiger am 1. März 1949 von Radio PC2 in Playen ausgestrahlt. Dass Indonesien noch existiert, die Sendung wurde von Playen in Yogyakarta gestartet. Das wurde es in Bukit Tinggi, Aceh, Rangun, Burma, Neu-Delhi, übertragen und in den Vereinten Nationen fortgesetzt. Bei der Gelegenheit, der Bezirksleiter von Gunung Kidul, Baningah, unterstützte das Entwicklungsprogramm von Radio PC2 Museum. Nach Angaben des Bezirksleiters steht das Programm im Einklang mit dem Regierungsprogramm von Gunung Kidul, und zwar Gunung Kidul als Reiseziel für Kulturtourismus zu etablieren. Darüber hinaus befindet sich der Standort des Radio PC2 Museums in Gunung Kidul einer touristischen Destination, die entwickelt wird. In der Zwischenzeit unterstützte der Leiter von RRI Yogyakarta, Salman, auch die Bemühungen der Museumsentwicklung. Laut Salman haben PC2 Museum und RRI eine ähnliche Mission Kuncuar di Un Abhängigkeit Indonesiens zu schützen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Interessantes aus der Heimat.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 6. August ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 25. August 1950, an dem der Nationale Wohntag festgelegt ist. Die Gründung des Nationalen Wohntag am 25. August basierte auf dem Datum der Umsetzung des Kongresses für öffentliche Wohnungsbau in Bandung, Westjava, von dem 25. bis 30. August 1950. In seiner Ansprache an den Kongress übermittelte der Vizepräsident der Republik Indonesien, Muhammad Hatta oder Bung Hatta, seine Gedanken zum öffentlichen Wohnungsbau. Der Gedanke von Bung Hatta behauptete, dass die Menschen das Recht haben, Wohnraum zu bekommen und dass dies gut realisiert werden kann, wenn die Absicht aller Parteien besteht, dies zu ermöglichen. Bung Hattas Denken entsprach dem Mandat der Verfassung von 1945, die lautet, jede Person hat das Recht, körperlich und geistig in Wohlstand zu leben, zu wohnen und eine gute und gesunde Umwelt zu haben und das Recht auf Gesundheitsleistungen zu haben. Bung Hattas Gedanken und das Mandat der Verfassung wurde dann das Dekret des Minister für Wohnungsbau Nummer 46 KPTS M 2008 über den Nationalen Wohnungstag verfolgt. Am 25. August 1991 löste Weißrussland sich von der Sowjetunion. Am 25. August 1991 löste sich Weißrussland von der Sowjetunion und wurde ein unabhängiger Staat. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde Belarus von Russland kolonisiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet von Belarus zwischen Russland und Polen aufgeteilt. Nachdem jedoch Russland den Krieg gewonnen hatte, wurde das gesamte Territorium von Belarus von Russland besetzt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den damit verbundenen Unabhängigkeitsbewegungen der Völker kämpfte Weißrussland auch für seine Unabhängigkeit. Am 25. August 2012 ist Neil Armstrong gestorben. Neil Armstrong, ein US-Astronaut, der erste Mensch, der auf dem Mond landete, starb im Alter von 82 Jahren. Er starb als Folge von Komplikationen bei einer Herzoperation. Neil Armstrong trat am 26. Juli 1969 zum ersten Mal auf den Mond und beschrieb seine Erfahrung mit dem Begriff, der zu einem Phänomen wurde, ein kleiner Strich für einen Menschen, ein großer Strich für die Menschheit. Der zweite und letzte Raumflug Armstrong war als Missionskommandeur die Apollo 11 Mondlandung im Juli 1969. In dieser Mission stiegen Armstrong und Buzz Aldrin zur Mondoberfläche hinab und verbrachten ungefähr 3 Stunden damit, den Mond zu erforschen, während Michael Collin im Orbit innerhalb des Kommandomoduls blieb. Armstrong erhielt Präsident Collins Nixon Presidential Freedom Medal mit Collins und Aldrin. Kongress Raum Ehrenmedaille von Präsident Jimmy Carter im 1978 und die Congressional Gold Medal im 2009 und am 25. August 2012 starb Armstrong an einer Krankheit. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Zur Erhöhung der Devisen ermutigt das Industrieministerium die Entwicklung der Rohpalmölindustrie.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Das indonesische Industrieministerium ermutigt die Entwicklung der Rohpalmindustrie, um durch deren Mehrwert den Export und Devisen zur Ankurbelung des Nationalwirtschaftswachstums zu steigern. Da sagte der Generaldirektor für Entwicklung des Internationalen Industriezugangs, Igusti Putu Suryawirawan, am 22. August dieses Jahres in seiner Pressemeldung in Jakarta. Er erklärte weiter, die Regierung bemüht sich darum, Palmöl und seine Nebenprodukte im Ausland zu verarbeiten und zu verkaufen. Derzeit untersuchen man, ob die Produkte verkauft werden könnten und es später keine Probleme geben werde. Darüber hinaus könnte die Palmölverarbeitende Industrie als größter Produzent und Exporteur der Welt einen bedeutenden Beitrag für Indonesien leisten. Nach Angabe des indonesischen Industrieministeriums betrage der Beitrag Indonesiens 48% der Gesamtpalmölproduktion der Welt. Indonesien beherrsche 52% des Palmexportmarktes der Welt. Daher habe Indonesien die Chancen, das globale Palmölverarbeitungszentrum für Nahrungsmittel, Nicht-Nahrungsmittel und erneuerbare Treibstoffe zu werden. Nach Angaben des Industrieministeriums kann die Ölpalmindustrien 20 Milliarden US-Dollar für die Staatsdevisen durch Export beitragen. Dieser Sektor könne ebenso 21 Millionen Arbeitskräfte aufnehmen. Putu zufolge gebe es 3 nachgelagerte Wege in der inländischen Rohpalmölindustrie, die noch weiter entwickelt werden könne. Es ist unter anderem die Entwicklung der Unternehmen, die industrielle Raffinerieprodukte verarbeiten, um Produkte zwischen Oleonahrungsmittel und Oleofoodprodukten herzustellen. Die Oleonahrung, Downstream-Produkte wurden in Indonesien produziert, einschließlich Palm Spice Oil, Margarine, Vitamin A, Vitamin E, Backfett, Eiscreme, Milchkännchen, Kakaobutter und Spezialfett. danach gelagert. Oleochemische Komplexe, nämlich Fabriken, die Produkte der Raffinerieindustrie verarbeiten, um Produkte zwischen Oleochemikalien, basischen Oleochemikalien zu fertigen Produkten, wie Biotensi-Produkte, wie zum Beispiel Detergenien, Seifen, Shampoos, Biokunststoffe und Biomaterialien herzustellen. Die Professorin der Fakultät für Wirtschaft und Business der Universität Pajajaran, UNPAD, die Forscherin des Wirtschaftsforschung und Entwicklungsinstituts der Indonesischen Handelskammer, LP3EIS, Ina Primiana, stimmt dem Plan der Regierung zu. Ihrer Meinung nach ist die Strategie der Regierung zur Stärkung des Abflusshandels in der palmölverarbeitenden Industrie eine der Lösungen für das Verbot des indonesischen Palmimports. Ihrer Meinung nach ist die Strategie der Regierung zur Stärkung des Abflusshandels in der palmölverarbeitenden Industrie eine der Lösungen für das Verbot des indonesischen Palmimports in mehrere EU-Länder. Darüber hinaus wird die Nachlagerung den Verkaufswert erhöhen. Wenn jedoch Palmöl für die Produktion von Speiseöl verarbeitet werde, erhöht sich der Preis auf 1.000 bis 1.400 US-Dollar pro Tonne, was einem Gegenwert von 20,3 Millionen Rupiah entspräche. Ein weiterer Wertzuwachs sei, wenn Palmöl zu Glycerin, Fettsäuren, Fettalkohol, Methylester verarbeitet werde und bis zu 1.400 bis 2.000 US-Dollar oder einem Gegenwert von 29 Millionen Rupiah koste. Ein weiterer Mehrwert könne durch den Preis für Methylester von 1.400 bis 2.000 US-Dollar oder einem Gegenwert von 29 Millionen Rupiah erreicht werden. Wenn Palmöl für Kosmetika, Seifen, Biodiesel, Reinigungsmittel, Medikamente, Schmierstoffe, Biodiesel verarbeitet werde, könnten Beträge 3.000 bis 4.000 US-Dollar oder 58 Millionen Rupiah entsprechend erzielt werden. Das war das Programm Unser Indonesien.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians, im program Undebares Indonesian Canon.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, nach einer Feierwoche des 73. Indonesischen Unabhängigkeitstags werden wir Ihnen die Tradition aus Palembang, nämlich Telok Abang, vorstellen. So bleiben Sie bei uns bei der Stimulations im RRE World Service, Voice of Indonesia. Wie gewöhnlich können Sie unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz und auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Telok Abang ist eine Tradition, die häufig am Indonesischen Unabhängigkeitstag in der Palembang Stadt gefeiert wird. Normalerweise verkaufen Anfang des August viele Verkäufer ihren sogenannten Telok Abang. Telok Abang stammt aus dem Wort Telok und Abang. Telok bedeutet Ei und Abang Rot. Deswegen bedeutet Telok Abang das rote Ei. Liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich wird die Telok Abang Tradition in Palembang seit der Indonesischen Unabhängigkeit gefunden. In der Kolonialzeit war Telok Abang eine Tradition in Palembang den Geburtstag der holländischen Königin Wilhelmina II feierte. Und diese Tradition wurde später von der Palembang Gesellschaft weitergeführt, den Indonesischen Unabhängigkeitstag zu feiern. Liebe Hörerinnen und Hörer, früher nahm man zur Herstellung von Telok Abang das Entenei. Aber heutzutage verwendet man das Hensenei. Der verwendete Farbstoff ist ziemlich ungefährlich, denn man verwendet Lebensmittelfarbstoff. In der Vergangenheit wurde Telok Abang zusammen mit einem Miniaturschiff und Miniaturflugzeug, die aus gelben Korkstoff hergestellt waren, kombiniert. Jetzt sind Form und Farbe vielfältiger. Das fertig angemalte Ei wird in eine Miniatur gesteckt und zu 20.000 Rupiah bis 50.000 Rupiah verkauft. Der Preis hängt von dem Schwierigkeitsgrad der Herstellung der Miniatur ab. Zum Beispiel das auf der Flugzeugminiatur platzierte Telok Abang ist billiger als das in der Flugzeugminiatur platzierte Telok Abang, weil der Herstellungsprozess schwieriger ist. Und daneben beeinflusst die Anzahl der verwendeten Eier für die Miniatur auch den Preis. Derweil wird das einfache Telok Abang ohne Miniatur zu 10.000 Rupiah pro Stück verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Fahrzeugminiaturen, die zusammen mit dem Telok Abang verkauft werden, sind Schiffe, Flugzeuge und Rikschaks. Flugzeuge und Rikas. Die Miniatur der Schiffes ist am meisten zu sehen, da Palembang einen Fluss namens Musi hat. Er spielt eine wichtige Rolle im Gesellschaftsleben der Stadt. Schiffe auf dem Musi-Fluss dienten als Inspiration für die Herstellung der Fahrzeugminiatur. Außer der Tatsache als traditionelle indonesische Unabhängigkeitsfeier Sehenswert zu sein, ist Telok Abang auch als ein Führungsmittel für Kinder geeignet, die Tradition und Kultur der Palembang-Stadt vorzustellen, Sovi di Indonesia unabikait zu interpretieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Talo Abang Tradition befindet sich nur in Palembang. Sie werden Talo Abang einfach finden, wenn Sie dort sind und dem Indonesischen Unabhängigkeitstag, nämlich im August, näher kommen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die indonesische Poplieder präsentieren, die von dem jungen Sänger gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Major 7. Gute Unterhaltung.
Datang bagai udara, diam tapi terasa. Pesonamu berbahaya, ku takut jatuh padanya. Oh siapa dia? Senyummu bagai cahaya, indah hanya tercipta. Alasanku bernyanyi, kau alasanku di sini. Tuh jatuh cinta, kau laguku, lagu cintaku. Nada mayor tujuh, lagu cintaku. Oh, oh, dam dam dam, dam daram da, dam dam dam, dam daram da, dam dam dam. Rasa ini tetap ada, berkuasa dan meraja. Hey, guratan sejuta warna, hiasin wajahnya. Ku jatuh cinta, kau laguku, lagu cintaku. Nada mayor tujuh,
kau laguku, kamar tujuh.
Siaban gerade das erste Lied mit dem Titel Major Sieben von Fadi Akbar Gehut. Das Lied erzählt von jemandem, der sich verliebt. Das Lächeln des Liebenden ist so schön wie das Licht. Als Ausdruck seines Herzens wird der Liebende als sieben Türton in seinem Liebeslied erwähnt. Das Lied ist die zweite Single von Fadi Akbar. Zuvor stellte sich Fadi Akbar mit dem Song Jangan Salah der Indonesian Musikindustrie vor. Das wichtigste musikalische Genre von Fadi Akbar ist Jazz, Pop und Swing. Sein musikalischer Stil und seine Leistung lassen ihn von Indonesian jungen Musikliebhabern geliebt werden. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Tanya Jadi Rasa. Viel Spaß beim Zuhören.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka, melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Liebe Zuhörer, Sie sind immer noch auf die Stimme von Indonesien im Programm Musikregenbogen eingestellt, die über Fadi Akbar diskutiert. Sie haben gerade das Lied Tanya Jadi Rasa von Fadi Akbar. Die Lyrik des Liedes erzählt von jemandem, der Liebe nur ein Wort sieht, ohne wirkliche Bedeutung. Aber sein Glaube ändert sich, wenn es jemanden gibt, der alles verändern kann. Fadi Akbar wurde am 8. August 1995 mit dem ursprünglichen Namen Fadi Akbar Kalamata geboren. Er ist der kleine Bruder der indonesische Sänger Fadi Aldiano, die vor ihm gearbeitet hat. Fadi verlässt sich jedoch nicht auf den Namen seines großen Bruders. Fadi ist überzeugt von seiner Musik mit seinem eigenen Stil und seiner Anziehungskraft. Liebe Zuhörende, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie zwei weitere Lieder von Fadi Akbar mit dem Titel Ruang untuk Bahagia oder Das Raum für zum Glück und Kenangan oder Die Erinnerung. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, kan mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nr. 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.